Wir wollen in diesen Tagen die Betrachtung der prophetischen Reden durch Sacharja fortsetzen, die wir bereits in der letzten Freizeit begonnen haben. Wir setzen hier im 9. Kapitel an und werden, so Gott will, in diesen Tagen bis zum 14. Kapitel durchkommen. Das heutige Thema ab Kapitel 9 soll lauten: erzieherische Gerichte über die Nationen zum Frieden. Das heißt, die Gerichte sollen nicht zum Verderben dienen, sondern einmünden in das Friedensreich Gottes. Ich lese dazu die Verse 1 bis 8. Dies ist die Last, davon der Herr redet über das Land Hadrach und die sich niederlässt auf Damaskus, denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Dazu auch über Hamat, die daran grenzt, über Tyrus und Sidon, die sehr weise sind. Denn Tyrus baute sich eine Feste und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Kot auf der Gasse. Aber siehe, der Herr wird sie verderben und wird ihre Macht, die sie sich auf dem Meer aufgerichtet haben, schlagen, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Wenn das Aschkelon sehen wird, wird sie erschrecken, und Gaza wird sehr Angst werden, dazu Ekron. Denn ihre Zuversicht wird zu Schanden, und es wird aus sein mit dem König zu Gaza, und zu Aschkelon wird man nicht wohnen. Zu Aschdod werden Fremde wohnen, und ich will der Philister Pracht ausrotten. Und ich will ihr Blut von ihrem Munde tun und ihre Gräuel von ihren Zähnen, dass sie auch sollen unserem Gott überbleiben, dass sie werden wie die Fürsten in Juda und Ekron wie die Jebusiter. Und ich will selbst um mein Haus das Lager sein wie der Kriegsvolk, dass es nicht dürfe hin und her ziehen, dass nicht mehr über sie fahre der Treiber, denn ich habe es nun angesehen mit meinen Augen. Die Reden durch den Propheten Sacharja dienen also dazu, um deutlich zu machen, dass Gott ein Ziel hat. Alles, was wir auch in den heutigen Tagen vielleicht an ängstlichen Nachrichten hören, dienen einem Zweck und einem Ziel. All diese Ereignisse tendieren dahin, dass Gott sein Wort erfüllt und das Reich des Friedens in Jesus Christus aufrichtet. Wir haben ja vor unseren Augen etwas, was unsere Väter nicht sehen konnten, aber immer erhofften. Sie erhofften die baldige Wiederkunft ihres Herrn. Und sie sahen schon in allen möglichen Abläufen der Zeit das antichristliche Geschehen. Und manchmal versuchten sie, eine Person des Antichristen auszumachen. Aber es fehlte etwas, was wir heute sehen, nämlich die Wiedersammlung des Volkes Israel, das zur letzten Zeit aus allen Nationen zusammengerufen wird, zu diesem einen Zweck, Gott zu dienen in dem verheißenen Lande, damit das Reich des Friedens aufgerichtet werden kann. Ich möchte nochmal einen kurzen Rückblick geben, überhaupt als Einleitung zu dem Propheten Sacharja, damit wir auch das Vorhergehende ein wenig ins Gedächtnis bekommen und nun anschließen können an das, was wir gerade gelesen haben. Gott geht voran, um auch die Heiden durch Gericht zum Frieden zu bringen. Propheten sind von Gott berufene und eingesetzte Werkzeuge. Wozu? Um den heiligen Willen Gottes zu erfahren und im Glauben daraufhin handeln zu können. Zu erfahren, weiterzugeben und dass die, die es hören, im Glauben darauf handeln können. Auch neutestamentlich wird das Fundament der Gemeinde zu einem rechten Handeln als aus den Willensbekundungen Gottes durch die Propheten und Apostel bezeichnet. Wir lesen das zum Beispiel in Epheser 2, Vers 19. Wo es heißt, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Also Propheten sind dazu gegeben, um den Willen Gottes kundzutun, damit es eine Erbauung gibt in der Gemeinde, im Reich Gottes und letztlich zu dem Friedensreich, das auf Erden aufgerichtet werden soll. Jesus Christus ist dort die Mitte. Er hält alles zusammen. Er ist der Eckstein, haben wir gelesen. Er ist der Zusammenhalt zwischen der Prophetie und den Prophetieempfängern. Er ist zugleich der Garant, dass das, was gesagt wird, gehört werden kann und das Gehörte auch getan werden kann. Er ist der Geber aller Notwendigkeiten, um wirklich auch zum Ziel zu gelangen. So auch die alttestamentliche Prophetie, das wurde gegeben, dass Israel verstehen konnte, worauf es ankommt in ihrem Dasein, was sie tun durften und sollten durch Gottes Gnade und dass ihr Tun, was Gott durch sie bewirkte, auch ein Ziel hat, nicht nur für den Augenblick, so wie es eine Schwester jetzt auch schon gestern sagte, wir wollen nicht nur für uns beten, für den Augenblick, sondern für das gesamte Werk Gottes. Israel sollte ja nicht zum Selbstzweck nur für sich leben, dass es gut durch den Tag kommt und dass es ruhig im Lande lebt, sondern auftragsmäßig leben. Das, was Israel ausrichten durfte durch das Sein, sollte zukunftsrichtend, zukunftsweisend sein, sollte eine Einladung sein auch für die Nationen, sich dem lebendigen Gott auszusetzen und auszuliefern. An dieser Stelle verstehen wir auch diese Frage des Herrn Jesus in Matthäus 7,21, die er ja an die Gläubigen in Israel stellt, die Gottes Willen gehört haben durch die Propheten, und sagt, warum nennt ihr mich denn Herr, Herr und tut nicht, was ihr gehört habt? Also ihr habt es gehört, die Propheten sind zu euch gesandt, aber ihr geht nicht drauf ein. Also die Einforderung, auf das Gehörte einzugehen, ist von Gottes Seite notwendig und wichtig und gerecht. Wir hören, damit wir tun. Israel sollte hören, damit es handeln kann. Und zum Hören, um es nochmal zu wiederholen, und zum Tun gibt Gott Gnade und die Kraft. Die Vollmacht zum Hören und zum Tun, wenn sie die Gemeinschaft mit Gott im Glaubensgehorsam pflegen wollten, ist ihnen gegeben. So wie es Abraham tat. Sie sollten wie Abraham im Gehorsam leben. Und so auch wir. Wir müssen das immer auf uns auch übertragen, dass wir jetzt nicht nur einseitig das Volk Israel betrachten. Zum Beispiel in Römer 4 lesen wir ja von Abraham: Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Du hast geglaubt, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Dem hast du geglaubt. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, auf dass er würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, also soll dein Same sein. Und er ward nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht an der Verheißung, also an der Prophetie, an dem Wort Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Also Abraham ist da ein Vorbild geworden im Hören und im Tun. Beides hat Gott ermöglicht. Abraham glaubte ja auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Menschlich gesehen hätte er also nicht in der Umsetzung des Gehörten leben dürfen und können. Wir sehen eindeutig, dass Gott diese Umsetzung geben musste bei Abraham und auch gibt bei allen, bei dem Volk Israel und auch bei uns. Nur ist die Frage, ob diese Kraft der Umsetzung angenommen und gewollt wird, ob sie auch wirklich zum Tragen kommen kann. Und darum wurde auch das Volk Israel durch den Propheten Sacharja erstmal in die Buße und Beugung gerufen, damit es nicht nur hört, sondern auch zum Tun gelangt. Zum Tun nicht nur für sich selbst, sondern als Gefäß zum Segen für die Nationen, zum Segen für den Nächsten. Das ist mir persönlich auch immer wieder neu wichtig, das zu erkennen. Mein Leben, mein Dasein ist nicht für mich. Es ist für den Auftrag des Herrn zum Segen für andere. Das heißt, wenn mein Leben nur für mich gelebt wird, ist es sinnlos und zwecklos. Ist es aber eingebettet in den Auftrag des Herrn und kann gebraucht werden zum Segen, zum Aufbau des Reiches Gottes für andere, dann ist es sinnvoll. Und um immer wieder dahin zu kommen, zu dem Punkt, rief Gott auch sein Volk zur Buße auf. Der Name Sacharja bedeutet ja, der Herr gedenkt. Woran denkt er? Wir sagen, er denkt an uns. Aber was ist sein wahrhaftiges Denken, wenn er an uns denkt? Er denkt an sich und sein Werk, das er durch uns tun will. Wenn er an uns denkt, dann meint er sein Werk in uns und durch uns. Dann meint er nicht nur uns, sondern er präpariert uns zu seinen Gefäßen. Und dann meint er sich und das, was er tut. Der Herr gedenkt. Er gedenkt seiner Verheißungen und seines Willens, den er umsetzen will. Er gedachte des Tempels zu Jerusalem und wollte die Rückführung des Volkes Israel aus Babylon bewerkstelligen. Der Tempel und die Stadt, die Gott selber erwählt hat, sollten wieder gebaut werden. Es war ja etwa die Zeit um 520 vor Christus, wo Darius der Große, der Perserkönig, regierte. Obwohl bereits unter dem ersten Perserkönig Kores die Aufforderung Gottes zum Bau des Tempels, Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem gegeben worden war, blieb die Arbeit liegen. Das war das Problem. Prophetie soll sich erfüllen, soll umgesetzt werden. Israel verzagte im Anblick der Feinde. Und sie hörten auf zu arbeiten, so lesen wir es dann auch in 2. Chronik 36 und Esra 1 bis 4. Das Fundament des Tempels, Tempelplatz, war bereits gelegt. In Esra 3, Vers 10. Da erhob sich der Widerstand und das ist nichts Neues, das kennen wir auch aus unserem persönlichen Leben. Wenn wir im Glauben vorangehen, erhebt sich immer Widerstand. Immer. Es geht nie ohne Widerstand. Wir werden immer bekämpft aufs Äußerste, dass wir nicht einen einzigen Glaubensschritt, den wir kennen, vorangehen. Erst in dem Moment, wo wir ihn gehen, lassen die Anfechtungen nach. Aber solange wir den Fuß zum Gehen noch nicht ausgestreckt haben, wird alles unmöglich dargestellt. Und so war es bei Israel auch. Die Feinde, die Anfechtungen kamen in Form der damaligen Samariter. Hier kam die alte Anfechtung hoch aufgrund der vorigen Sünden Israels. Durch anhaltenden Götzendienst in der damaligen Zeit, bevor sie ja nun in die babylonische Gefangenschaft geführt worden waren, kam es ja unter diesem assyrischen König Assarhaddon 773 vor Christus zu der ersten Deportation und Wegführung des Nordreiches Israel der 10 Stämme. Und stattdessen wurden ja aus 5 anderen Nationen Menschen importiert in das Land Israel und wurden in das Nordreich gesetzt. Sie sammelten sich um Samarien, hatten dort ihre Hauptstadt, ihr Heiligtum und man nannte sie Samariter. Fremde Leute, die das Land, das Gott seinem Volk gegeben hat, einnehmen durften aufgrund der inneren Abtrünnigkeit Israels, des Götzendienstes. Sie konnten das Land selber nicht mehr erfüllen und dadurch wurden sie hinausgetan und es mehrten sich dann die Fremdeinflüsse. Und so lesen wir es auch in 2. Könige 17, 24, dann 25 bis 28. Diese Angesiedelten nannte man also Samaritaner. Sie galten ja nicht als wahre Herzensgläubige, Gläubige an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern nur als solche, die einen anerzogenen Glauben hatten. Er wurde ja ihnen anerzogen, denn sie konnten zunächst nicht in dem Land wohnen. Es mehrten sich wilde Tiere gegen sie. Und nun fragte man, wie können wir diesen Zustand begegnen? Und da hörte man, dass es eine Gesetzmäßigkeit braucht, um in Israel leben zu können. Das erleben wir im Übrigen bis auf den heutigen Tag, dass viele, die nach Israel reisen, dort durchdrehen. Gerade wenn sie nach Jerusalem kommen. Ja, und meistens sind es auch noch die Schwarmgeister oder auch andere, die durchdrehen. Weil bestimmte geistliche Gesetze in Israel herrschen und wer die nicht beachtet, kann dort nicht leben. Er kann dort nicht gesegnet durch das Land gehen. Und so holte man aus der Gefangenschaft Priester, um diese Samaritaner zu unterrichten, wie man in dem Land leben kann. Und so haben sie einen anerzogenen Gottesdienst ausgeübt, damit sie gerade über die Runden kommen. Aber sie waren nicht von Herzen gläubig an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und auch heute sind die größten Feinde in der Gemeinde Jesu oder im christlichen Lager die, die einen anerzogenen Glauben haben. Aber nicht von Herzen, die nicht wiedergeboren sind, von Herzen dem Gott Abrahams gehören, sondern nur Mitläufer sind, durch Tradition mit hineingenommen sind. Und sie widerstehen der Willensbezeugung Gottes durch sein prophetisches Wort und der Vollführung dieses Wortes. Und wir verstehen also die Diskrepanz zwischen diesen Samaritanern, die dort Widerstand leisteten, dass der Tempel nicht wieder gebaut wurde, so wie einst der Herr Jesus ja mit der Samaritanerin am Jakobsbrunnen sprach und sie sagte, wie kannst du mit mir sprechen? Du bist ein Jude, ich bin eine samaritanische Frau. Das heißt, wir haben doch keine Verbindung, wir sind eigentlich nicht eins. Und die Jünger wunderten sich auch, dass er mit so einer Frau sprach. Und Samaritaner war auch ein Schimpfwort. Denn als die Pharisäer dem Herrn Jesus nicht glauben wollten, sprachen sie in Johannes 8, sagen wir nicht recht, du bist ein Samariter. Also du gehörst eigentlich gar nicht zu uns. Du bist ein Samariter. Und die Bezeichnung für Samariter heißt abirren. Du bist ein Abgeirrter. Mit diesen hatte nun Israel, als sie aus der Gefangenschaft zurückkamen, beim Bau des zweiten Tempels zu tun. Gott ließ das zu, die Anfechtung durch die Feinde, um ihnen deutlich zu machen, dass sie nicht abermals in die Schuld der Vergangenheit zurückfallen sollen, wodurch sie ja aus dem Lande vertrieben worden sind. Die Schuld, Götzendienst begangen zu haben, und somit den Feinden nicht widerstehen zu können. Fremdmächte wurden Herr über ihr Land. Und diese Samaritaner standen also auf und wollten die Tempelarbeit, die Aufbauarbeit hindern. Und jetzt galt es, durch das prophetische Wort, auf das Wort Gottes hin zu handeln und den Glaubenssieg zu erringen. Der Tempelbau, das ist ja das Zentrum Israels, die Berufung zum Leben mit dem lebendigen Gott kam aber dann zum Erliegen in Esra 4, 24. Man konnte dem Widerstand nicht genügend entgegen Glaubenskraft entgegensetzen und verzagte. Und auch das ist ein Bild unserer Zeit, dass viele Gläubige sich zurückziehen und nicht mehr Glaubensschritte im Glaubenskampf nach vorne gehen, sondern sich selbst genügen lassen Und manche sagen ja, es ist gut, wenn wir uns gesund schrumpfen. Wir sind eben nun mal bloß eine kleine Herde und dann gibt man sich mit der kleinen Herde zufrieden. Aber in Wahrheit ist es ein Zeugnis der Resignation. Man will den Kampf nicht mehr kämpfen, man kann ihn nicht kämpfen, zieht sich zurück auf sein kleines Glaubensteil und bleibt stehen. Israel blieb stehen, die Arbeit blieb liegen. Es ging nicht mehr voran in der Evangelisation, in der Mission, sondern man wartete ab, was dort geschah. Und nach langer Zeit dieser Entmutigung rief Gott sein Volk erneut auf, baut den Tempel weiter. Es geht doch gar nicht nur um euch, sondern es geht um das Ziel, das ich mir gesetzt habe, nämlich mein Reich des Friedens aufzurichten. Haggai war ja Mitprophet von Sacharja und es heißt dort in Haggai 1,4, dass sie ermuntert werden sollen, Israel soll fortschreiten am Bau des Tempels, denn eure Häuser könnt ihr schön schmücken, aber wo bleibt mein Haus, fragt der Herr. Diese 70 Jahre der Gefangenschaft und Züchtigung in Babel waren ja nun vorbei. Nun sollte die Heilsgeschichte mit und durch Israel weitergehen. Und hier müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen. Gott macht Geschichte mit seinem Volk. Er hat das Volk aufgespart und aufgehoben bis auf die heutige Zeit, damit er wieder der Handelnde kann in der Weltgeschichte durch dieses Volk im Nahen Osten an dem Platz, den er erwählt hat, nämlich in dem Land Israel, in der Stadt Jerusalem und auf seinem heiligen Berge Zion. Gott selbst hat diese Plätze erwählt, niemand anders. Und er ruft sein Gefäß, um die Heilsgeschichte voranzuführen. Das babylonische Reich war abgelöst worden durch das medopersische Weltreich. Nach Wiederherstellung des Tempels und der Stadt Jerusalem sollte also dann das dritte Weltreich unter Alexander dem Großen, das griechische Weltreich, beginnen im Jahre 336 vor Christus bis 64 vor Christus und danach dann das römische Weltreich. Das war Gottes Plan. Er ordnet ja, welche Reiche überhaupt auftreten dürfen. Es kann sich nicht ein Reich hier auf der Erde formieren, wie es das selber möchte, sondern nur so, wie es Gott zugelassen hat. Und es gibt nur vier Weltreiche. Das babylonische, das medopersische, das griechische und das römische. Und wenn es dieses andere Weltreich gibt, nämlich das Reich des Friedens, ist es das letzte, das Reich Gottes. Und somit bestimmt auch Gott die Abläufe dieses Reiches. Es sollte also auch das Weltreich, das römische, auferstehen, damit in diesem Weltreich am Ende der Zeit dieser Antichrist auftreten kann, der mit dem Hauch des Mundes Gottes zu Schanden gemacht wird und danach das Friedensreich des lebendigen Gottes sichtbar wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das Heilsgeschehen Gottes sollte also weitergehen. Darum richtete sich die Prophetie Sacharjas gegen den passiven Zustand des Volkes. Sie sollten durch prophetische Bilder, die in den ersten Kapiteln gegeben worden sind, die Nachtgesichte, ermutigt werden und erkennen, dass bei aller Sündhaftigkeit, die ihnen anhaftete, in die sie gefallen waren, und bei aller Bedrängnis, die um sie herum sich aufmachte, bei allen Widersachern, die ja vom Teufel gesteuert werden, Gott, der Herr, immer der Vergebende bleibt und auch die Oberherrschaft über allem hat. Über alle Menschen und über alle Königreiche. Die Prophetien durch den Sacharja zeigen auf den gegenwärtigen Zustand des Volkes Israel zu der damaligen Zeit, auf die Herrschaft Gottes über alle Weltreiche, auf die Wiedererstehung Israels in der Gegenwart und das Werk, was Gott durch Israel tun will in der Zukunft, auf das erste und zweite Kommen Jesu Christi, auf das Priester- und Königtum des Messias, auf das Friedensreich Gottes für die Zeit und für die Ewigkeit, auf die künftige Heiligkeit Israels und der Führung durch den Heiligen Geist. Alles das ist komprimiert hier im Propheten Sacharja. Also hier ist quasi die ganze Heilsgeschichte zusammengefasst in Kürze und soll nicht zur Wissensbereicherung, sondern zur Ermutigung und zur Festigung im Glaubensleben dienen. Wir dürfen immer weiter gehen, als wir für möglich halten. Wir dürfen immer Schritte tun, die eigentlich wider unseren Verstand sind. Wir Menschen sind so stark mit unserem Verstand verhaftet. Was wir denken können, das können wir und wollen wir tun. Was wir nicht denken können, halten wir für unmöglich und gehen schwer, schwer darauf ein. Wir ziehen uns zurück, finden sogar viele Begründungen, warum wir uns zurückziehen dürfen, obwohl die Begründungen falsch sind. Wir versuchen, das Wort Gottes den Menschen anzupassen, so wie es ja jetzt auch zum Ausdruck von vielen gekommen ist über die sogenannte Volksbibel mit X genannt, ja, wo gotteslästerliche Passagen einfach drin sind. Und man meint, man müsse, es ginge ja um den Menschen, deswegen muss man das Wort ihm anpassen, um ihn zu gewinnen. Dabei ist es genau umgekehrt. Der Mensch muss sich dem Wort Gottes anpassen. Er muss Glaubensschritte tun, die er auch nicht versteht. Das Wort Gottes soll nicht in sein Verständnis hinein interpretiert werden, sondern der Mensch soll in die Willensführung Gottes kommen. Das ist was ganz anderes. Denn was Gott tut, das ist Recht. Was der Mensch versteht, ist viel zu kurz und hat gar nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Schon gar nicht mit heilsgeschichtlichen Abläufen, weil der Mensch immer nur an sich denkt. An sein kleines Leben, an seinen kleinen Tag, an seine kleinen Bedürfnisse. Darüber hinaus geht nichts. Aber Gott will, dass wir hineingenommen sind in die heilsgeschichtlichen Werdegänge. Wir sind alle kleine Punkte in den heilsgeschichtlichen Werdegängen, die mitgenommen werden sollen. Hier verstehen wir nebenbei gesagt auch das, warum der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn alles, was wir ohne den Herrn tun, bewegt sich nicht in den heilsgeschichtlichen Werdegängen, sondern nur in diesem ganz kleinen Leben von uns selbst, im Fleisch. Das dreht sich immer so um sich selbst. Ja? Nur das, was wir im Verbund mit Jesus tun, ist eine Bewegung in den Abläufen, die Gott festgelegt hat und in seiner Prophetie immer wieder den Menschen dargestellt hat, seinem Volk und auch heute der Gemeinde. Auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus der Eckstein ist, soll dies alles geschehen. Zacharias Prophetie vor 2520 Jahren umfasst den Zeitraum des gesamten 70. Jahrwochenrhythmus, der im Propheten Daniel beschrieben ist, nicht 70 Jahrwochen, das heißt eine Woche hat 7 Jahre, 70 Jahre sind 490 Jahre. Diese 490 Jahre, die da beschrieben werden, umfassen die heilsgeschichtlichen Werdegänge bis zur Wiederkunft Jesu. 69 Jahrwochen sind erfüllt worden bei dem Erscheinen Jesu auf dieser Erde, dem Leidensweg, dem Sterben am Kreuz, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Und danach wurde erstmal eine Pause eingelegt und die 70. Jahrwoche, die steht noch aus, sie wird angeknüpft an diese Prophetie Daniels und wird sich erfüllen im antichristlichen Reich. Und danach kommt das Friedensreich Gottes. Der Herr gedenkt, so heißt es, soll also die Wiederbringung aller Aussagen, aller Verheißungen Gottes, aller Zusagen bestätigen. Denn ich möchte es mal auch so sagen, für uns persönlich, Gott sieht nicht zu, wie seine Verheißungen unerfüllt bleiben, wenn der Mensch sich nicht einsetzen lässt. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass seine Verheißungen nicht umgesetzt werden, weil der Mensch unwillig ist, sich mit hineinnehmen zu lassen. Sondern er fordert selbst die Erfüllung seines Wortes. Fordert er selbst und macht sich dazu Gefäße gefügig, die er gebrauchen kann, damit die Umsetzung in dieser Welt, in dieser Zeit geschieht. Deswegen sagen wir, Gott baut sein Reich mit uns oder auch ohne uns, eben vielleicht durch andere Gefäße. Er nimmt den einen hinweg, so hatten wir es neulich in der Bibelstunde betrachtet, die nicht mitwillig sind, in diesen Werdegängen zu stehen, und setzt dafür andere ein. Aber er achtet darauf, dass er alles, was er gesagt hat, wiederbringt und erfüllt. So sagte auch der Petrus nach Pfingsten. Ich möchte uns mal der Apostelgeschichte 3 noch dazu lesen, bevor wir weiterfahren in der Betrachtung des Propheten Zacharja. Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis besonders Vers 21. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden, auf dass da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn, wenn er senden wird, den, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus Christus, welcher muss den Himmel einnehmen, bis auf die Zeit, da herwiedergebracht werde alles, was Gott geredet hat. Nebenbei gesagt hier, die Alphasöhner berufen sich auf diesen Vers, herwiedergebracht. Herwiedergebracht heißt nicht, dass alle Menschen, die abtrünnig geworden sind, herwiedergebracht werden in den Urzustand und somit alle endlich selig werden. Sondern hier wird herwiedergebracht, was Gott durch die Propheten geredet hat, in vergangenen Zeiten, und sich noch nicht so erfüllt hat. Bis das alles herwiedergebracht wird, das durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von der Welt an geredet worden ist. Gott wacht also darüber, dass unbedingt seine prophetischen Aussagen erfüllt werden. Dass der Schlange der Kopf zertreten wird, darauf wartete oder achtete der lebendige Gott, dass der Messias zur rechten Zeit geboren wird. Denn der Teufel hat nichts unversucht gelassen, das zu verhindern, dass der Erlöser in diese Welt kommt. Aber Gott selbst hat den Weg immer wieder geöffnet, auch wenn Stolpersteine in den Weg gelegt worden sind. Jesaja 59, aus Zion wird der Erlöser kommen. Er wird kommen. Er wird kommen. Wie auch das geschehen mag, Gott wird es tun. Er tat es in Jesus Christus beim ersten Kommen und er tut es wieder beim zweiten Kommen des Herrn. Und nun kommen wir zu dem 9. Kapitel. Hier wird gesagt, dass die Nationen dem züchtigenden Gericht Gottes anheimfallen werden, aber nicht mit der Absicht, sie gänzlich zu zerschlagen, sondern mit der Absicht, sie einmünden zu lassen in das, was Gott bereitet hat, das Friedensreich. Die Feinde, die sich heute noch um Israel aufmachen, die nämlich das Wachstum des Volkes und die Wiederherstellung des Landes verhindern wollen, das ist das eigentliche Ziel. Hier geht es nicht um ethnische Fragen, hier geht es auch nicht um Platzfragen, hier geht es letztlich auch nicht um Wasserfragen, obwohl eine Wassernot aller Orten auch im Nahen Osten ist, sondern es geht um Hinderung. So wie damals der Tempel nicht gebaut werden soll und die Stadt Jerusalem nicht gebaut werden sollte, so will auch heute der Teufel verhindern, dass das Land wieder gebaut wird und das Volk wieder wächst, weil Gottes Sache nämlich weitergehen soll. Und vielleicht habt ihr ja gehört, dass gerade auch jetzt in den Medien neu gesagt worden ist, wenn schon, also einmal fordert man von Israel, dass es zurückgeht auf die Grenzen von 1967. Und zum anderen, Jerusalem darf nicht in die Hände der Juden kommen. Das ist das Ziel. Denn wenn Jerusalem, der Tempelplatz, in die Hände der Juden kommt, dann wird ja der Tempel gebaut. Und das soll unbedingt verhindert werden. Darum kämpfen jetzt auch viele Militante, Islamisten auf dem Tempelplatz und versuchen dort sich zu behaupten. Und da muss israelisches Militär manchmal eingreifen und Polizei, um sie wieder dort heraus oder davon zu jagen. Sie wollen unbedingt diesen Platz haben. der darf nicht in die Hände der Juden fallen. Also wir merken, es ist dasselbe wie damals, aber Gott sagt, ich gehe weiter. Ich will, dass der Tempel gebaut wird. Und deswegen wird er auch gebaut. Nur seid willig und stark, dass ihr daran baut. Die Feinde, mit denen werde ich auch noch fertig. Zacharja, noch einmal, dessen Prophetie ja immer mit der Bedeutung seines Namens zusammenhing, zeigte nicht nur den Niedergang der sich gegen Gott stellenden Weltreiche auf, sondern auch die Stillung der Feindseligkeiten, die durch die unmittelbaren Nachbarvölker immer wieder zum Tragen kam. Der Herr gedenkt, wie der Name Zacharja heißt, bedeutet, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Israels nicht, so wie es heute versucht wird zu sagen, auch im Islamischen, der Gott Abrahams, Ismaels. Und dann, nicht? Wir merken diese kleine Abweichung, man sagt nicht, in Isaak ist die Verheißung gegeben, sondern Ismael. Und deswegen sind wir, der Islam, die sagende Kraft. Ja? Aber es bedeutet, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs umsichtig an alle Möglichkeiten denkt und gedenkt, die sein Volk schwächen könnten. Der Herr gedenkt, das heißt, er schaut nach, was könnte mein Volk hindern, dem Auftrag nachzukommen, den ich ihm gegeben habe. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Gott schaut genau nach, was uns hindern könnte auf dem Glaubensweg. Und er selber arbeitet dafür, dass diese Hindernisse nicht zum Hindernis werden. Wenn wir ihm nur glauben, wenn wir ihm nur vertrauen, dann werden die Hindernisse nicht zum Hindernis. Der Herr gedenkt und schaut nach diesen Möglichkeiten. Vor allem gedenkt er der Aufrichtung seines Reiches im Messias, in dem kommenden Messias, Jesus Christus, und wird zugunsten Israels, Judas, dem Stamm Juda, aus dem das Königstum kommt, und Jerusalems, das ja die Stätte, das Zentrum Jerusalem, der Tempel, die Stätte seines Namens ist, alle feindlichen Störungen zur Ruhe bringen. Nicht die Vernichtung, wie wir es gelesen haben, hat der Herr im Sinn, hier steht ein wunderbares Wort, wir kommen noch darauf zu sprechen, sondern die Zurechtbringung. Womöglich aller Menschen hat Gott im Sinn, wie wir es ja auch im Timotheusbrief lesen, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wo das möglich ist, wo sich also die Nationen einreihen lassen, ist nicht Verderben angesagt, sondern Frieden und Segnung angesagt. Nur da, wo sie sich nicht einreihen lassen, muss das Gericht zum Verderben kommen. So wie Israel durch die babylonische Gefangenschaft zur Buße geführt worden ist. Und die Buße, die war gar nicht erst nach 70 Jahren da. Die war schon ziemlich am Anfang, gleich nach den ersten Jahren da. Wie lange müssen wir noch hier bleiben? Wir wollen wieder nach Hause. Es tut uns leid, dass wir so gegen Gott gehandelt haben. Aber die Buße muss gründlich sein. Der Herr entlässt die zu züchtigenden Menschen oder Völker nicht zu schnell aus der Zucht, weil sie dann zu schnell vergessen, was sie getan haben und nicht wieder tun sollen. Der Mensch ist sehr vergesslich. Deswegen warten wir oft auch im persönlichen Leben manchmal lange auf die Zuwendung des lebendigen Gottes. Er möchte, dass wir verstehen, warum wir in die Niederung gekommen sind, aus eigener Schuld. Damit wir nicht im wiederholten Falle ähnlicher Situation das Gleiche tun, sondern sagen, diesmal mache ich es anders im Glauben. Deswegen ließ Gott Israel 70 Jahre in der Gefangenschaft. Kein Jahr früher konnten sie Babel verlassen. Aber so wie das zurechtbringend sein sollte, so soll auch die Züchtigung über die Völker durch Gericht zurechtbringend wirken. Wie wir durch das Gericht, das über Jesus Christus ging, an unserer Stadt zum inneren Frieden gekommen sind. Also das Gericht diente nicht über den Sohn Gottes zum Verderben, sondern zur Aufrichtung des Friedens in uns. So sollen auch die Gerichte über die Nationen nicht zum Verderben, sondern zur Aufrichtung des Friedens unter den Völkern im Friedensreich dienen. Wir lesen auch in Kolosser 1, Vers 21, und euch, die ihr einst Fremde und Feinde wart, durch die Vernunft in bösen Werken, hat er nun versöhnt mit dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, auf dass er euch darstellte heilig und unsträflich und ohne Tadel vor ihm selbst. Also Gericht zum Frieden, Gericht zur Heiligung. Ohne Gericht gibt es die Zurechtbringung nicht. Wir kamen nicht zum Frieden ohne Gericht, nur dass das Gericht eben Jesus Christus erduldete an unserer Stadt, aber zum Frieden. Der Überrest Israels und Judas sollte damals und soll auch heute erkennen, dass selbst wenn die Weltreiche untergegangen sind, auch die nahen Feinde noch um das Land Israel herum das Werk des Herrn nicht aufhalten und nicht zerstören können. Nicht aufhalten und nicht zerstören können. Wenn wir glauben, und das möchte ich uns auch wieder persönlich so sagen, dass das möglich wäre, dass die Feinde Israels das Werk des Herrn aufhalten könnten oder vielleicht zerstören, dann würde etwas geschehen in unserem Herzen, was uns selbst blockiert. Wir würden sie ablehnen, aggressiv gegen sie werden. Vielleicht sogar Hass hegen gegen die Feinde, die das Werk stören. Und wir werden dann auch blockiert, weil wir nicht mehr lieben können, sondern ablehnen. Und ich habe das oft auch aus dem Munde von Gläubigen gehört, dass sie, das spürt man richtig aus den Worten, dass sie eine Ablehnung gegen die Palästinenser haben. Das ist nicht richtig. Die Palästinenser überlassen wir dem Herrn. Wir bleiben ganz frei. Sie haben keine Vollmacht, das Werk des Herrn aufzuhalten. Keineswegs. Bloß die Gefäße, die Gott sich bereiten will, wie Israel und seine Gemeinde, die müssen willig sein, mitzuarbeiten. Es geht nicht um die Zurückdrängung der Palästinenser oder die Ablehnung. Es sind Menschen wie wir, die Gott einlädt zum Leben mit ihm. Deswegen dürfen wir keine menschliche Parteiung machen, sondern wenn es um Parteiung geht, dann erwählen wir immer das Wort Gottes. Das ist unsere Partei. Wir halten uns zu dem lebendigen Gott. Der hohe Norden über Israel ist Assyrien bis zum Mittelmeer und um Israel herum, da wird es dann Frieden geben. Und diese Völker, diese Menschen, diese Ländereien werden zum Frieden gerufen, nach dem und durch das erzieherische Gericht, das Gott geben wird. Und das sollte Israel auch kennenlernen. Schaut, das war ja eine Prophetie. So sagte er zu seinem Volk, schaut, sie werden zur Ruhe kommen. Ich werde aus ihnen sogar einen Stamm erwählen wie Israel. Was, die sind dabei? Wie ein Stamm Israels? Ja, ich bringe sie zur Ruhe. Also kümmert euch jetzt nicht darum, sondern macht ihr eure Arbeit. Macht ihr eure Arbeit. Kümmert euch nur darum, dass ihr eure Arbeit tut, die euch auferlegt worden ist. Denn das Land Israel wird ja noch viel mehr ausgeweitet, als es heute ist. Von Norden, wo immer die Gefahr herkam, und in der Bibel heißt es, die Zuchtroute, die Gott einsetzte, um das Volk immer wieder zurechtzubringen, da wird keine Not mehr herkommen nach dem erzieherischen Gericht. Hadrach haben wir gelesen, Assyrien ist das, Babylon, Hamat, Nordsyrien, Damaskus, Syrien, Tyrus und Sidon, kommt alles zur Ruhe, da wo heute noch die Hisbollah kämpft, oder die Philisterstädte haben wir gelesen, die Hamas. Und wir sehen, da spielt sich etwas ganz abseits von Israel ab, wo sie gar kein Finger krumm machen. Die bekämpfen sich selbst, die Hamas und die Fatah. und bringen sich da irgendwie gegenseitig zur Ruhe oder auch um und können sich gar nicht mehr drum kümmern, was da in Israel passiert. Das macht Gott alles selbst. Da braucht sich gar keiner drum mühen. Und wir dürfen das wirklich auch für unser Leben immer wieder sehen. Gott macht das alles selbst, was sich feindlich gegen unser Glaubensleben aufbaut. Wir brauchen da gar nicht drauf zu achten, sondern nur darauf zu achten, dass wir selber im Fluss der Prophetie mitgenommen werden durch den Heiligen Geist. Ich möchte uns mal kurz eine Karte zeigen, damit wir auch diese Städte sehen, um die es hier geht. Das ist vielleicht ein bisschen klein, aber ich zeige das mal so hier. Hier ist Israel heute, ist die Grenze ungefähr hier und dann geht das hier runter. Nicht? Hier ist das Tote Meer, geht das hier runter. Und die Städte, die wir genannt bekommen haben, hier durch Propheten, das ist Tyrus, Sidon, Damaskus, Hamat, bis hier hoch, stellt euch vor, da wird das ganze Land noch hinzukommen, da wird Frieden sein. Das sagt Gott, das mache ich, das könnt ihr nicht verstehen, ihr wisst nicht, wie das zugeht, aber ich sage euch, dass es so werden wird. Und das sollte Israel damals beruhigen. Hier sehen wir nochmal eine Karte, das ist die heutige Grenze hier oben, in Naharia, ja, Rosh Hanikra, ist das hier die Banyasquellen und die Städte Tyrus und Sidon, die sind viel höher. Das kommt alles dazu, da sind noch die feindlichen Kräfte. Da ist auch die Hisbollah, die dort schießt, ja. Und hier sind Aschkelon, hier ist der Gazastreifen, da sind die anderen Städte, die schießen auch noch nach Süden, nach Osten und nach Norden in das Land Israel hinein. Und Gott sagt, das mache ich schon. Baut ihr den Tempel. Baut ihr die Stadt Jerusalem. Lasst euch doch nicht einschüchtern von den Feinden. Das Werk des Herrn ist liegen geblieben. Ihr sollt weiter vorangehen. Die Phönizier wohnten ja dort in Tyrus und Sidon. Sie waren sehr reich. Und wir merken ja auch in unserem Land oder in anderen Ländern, wer hat das Sagen? Das Sagen haben immer die, die das Geld haben, die Reichen. Und es sind wenig Reiche, die große Volksmassen regieren, die die Weltgeschicke bestimmen wollen. Und so erhob sich ja auch der König von Tyrus und hinter all dem steht der Satan und mit dem werden wir nicht fertig, sondern nur Gott wird fertig mit ihm. Hinter all dem stand auch damals der Satan und hat den König von Tyrus zu einem Lästerer des Werkes Gottes gemacht. Und somit auch die ganzen Feinde um Israel herum mit in den Bannkreis gezogen. Darum steht im Neuen Testament, trachte nicht nach hohen Dingen oder suche auch nicht reich zu werden. Dann verfällst du in mancherlei Stricke und Sünden. Dann wird man in einer falschen Weise selbstständig und hochmütig. Und arbeitet gegen Gott. Und der Satan steht immer dahinter. Und darum spricht Gott zu dem Satan über den König von Tyrus in Hesekiel 28. Da heißt es in Vers 2 und dann ab Vers 12, du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus, so spricht der Herr, Herr, darum, dass dich dein Herz erhebt, dass sich dein Herz erhebt und spricht, ich bin Gott. Ja, so weit geht das dann. Ich bin Gott. Die Feinde, die Israel hindern wollten, das Werk, das durch die Prophetie angesagt war, zu tun, sagten, wir sind Gott. Wir haben das Sagen. Wir bestimmen, was gesagt wird. Ich bin Gott. Ich sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer. So du doch ein Mensch bist und nicht Gott bist. Doch erhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz. Da müssen wir wieder auch in das persönliche Leben hineinschauen und die Anfechtungen und Anfeindungen nicht so ernst nehmen, als ob Gott das wäre. Gott will, dass wir seinen Plan leben und erleben. Die Anfechtungen sagen, wir sind Gott. Und wenn wir uns ängsten vor ihm, ängsten wir uns vor einem falschen Gott. So wie vor dem König Tyrus, das Volk Israel ängstlich war und das Werk des Herrn aufhörte. Und dann redet Gott mit dem, der eigentlich dahinter steht. Du Menschenkind, mache eine Wehklage über diesen König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr, du bist ein reinliches Siegel voller Weisheit und aus dermaßen schön. Du bist im Lustgarten Gottes und mit allerlei Edelstein geschmückt und mit Sarda, Topaz, Demant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Amethyst, Smaragd und Gold. Am Tag, da du geschaffen wurdest, mussten da bereitet sein bei dir deine Pauken und Pfeifen. Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausgebreitet und decket. Und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt. Das heißt, Luzifer war ja der oberste Engel über die Engelscharen. Auf dem heiligen Berg Gottes, dass du unter den feurigen Steinen wandelst. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, da du geschaffen wurdest, bis sich deine Missetat gefunden hat. Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Hantierung. Der großen Hantierung, der großen Macht, der großen Möglichkeiten, die gegeben worden sind, die hat er nicht mehr Gott, dem Schöpfer, zugeschrieben, sondern sich selbst und hast dich versündigt. Darum will ich dich entheiligen von dem Berge Gottes und will dich, dich ausgebreiteten Cherub, aus den feurigen Steinen verstoßen. Der Satan wird verstoßen mit all seinen Machenschaften. Und hier verstehen wir den Hintergrund auch, warum durch die Prophetie Zacharias gesagt werden kann, ich werde mit den Philistern fertig. Ich werde mit Tyrus und Sidon fertig. Ich werde nämlich mit dem fertig, der dahinter steht. Kümmert euch nicht um den Widersacher, kümmert euch nicht um die Machenschaften des Teufels, sondern kümmert euch um den Auftrag am Werk des Herrn. Auch das ist ja eine Zeiterscheinung, dass viele Gläubige in Angst verfallen über die Nachrichten, die sie hören, über das Böse, was jeden Tag in dieser Welt geschieht und was an unsere Ohren und an unsere Herzen dringt. Und dann sagen sie es ja furchtbar und werden ganz verzagt. Gott sagt, schau nicht darauf. Ich werde mit dem fertig, der dahinter steht. Du schau nur auf das Wort, was ich dir gebe, damit du an meinem Werk stehst. Das sagt der lebendige Gott. Geh nur voran im Glauben, Israel und auch der Einzelne. Der Satan versteckt sich immer hinter der Materie und er verspricht den Menschen Reichtum, Ehre, große Macht und Unabhängigkeit von dem lebendigen Gott. Deswegen auch diese Großversuchung in Matthäus 4, die Messias-Versuchung. Was sagte der Teufel? Er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Schätze und Reiche dieser Welt und die ganze Herrlichkeit. Ich gebe sie dir, so du niederfällst und mich anbetest. Ich gebe sie dir, so du niederfällst und mich anbetest. Aber der Herr Jesus hat gesagt, nein, du sollst Gott, den Vater, anbeten. Und dann wich der Teufel von ihm eine Zeit lang. Also mit großen Schätzen kommt er, auch mit der Voraussage, dir darf es gut sehen, solange du hier lebst. Und wer möchte denn nicht, dass es ihm gut geht? Man möchte gesund sein, man möchte keine sozialen Sorgen haben. Das Geld soll an jedem Ersten auf dem Konto sein, was man glaubt, beanspruchen zu können. Manchmal habe ich das ja gesagt, nicht alles, was wir kriegen, können wir wirklich beanspruchen. Denn so viel, wie wir, heute kriegen wir nicht mehr so viel Rente, aber in Jahren, Jahrzehnten kriegen, haben wir nie eingezahlt. Wenn wir nur das kriegen würden, was wir echt eingezahlt haben, dann wäre vielleicht nach 20 Jahren die Rente aus. Dann würde man nichts mehr kriegen, ja? Denn die Rente ist auf 20 Jahre hochgerechnet. Was da drüber ist, ist alles geschenkt. Also, aber wir rechnen damit. Das muss dort sein. Das sind so Sicherheiten. Aber dieses soll nicht als Sicherheit gelten. Sicherheit soll sein bei dem lebendigen Gott. Die Philisterstädte, das heißt die Palästinenser, werden auch keinen Schaden mehr tun können, wenn der Messias da ist. Aus den Palästinensern werden sogar Mitarbeiter Gottes. Oh, da darf man sich doch jetzt schon freuen. Dann darf man sie doch jetzt gar nicht ablehnen. Wir lehnen nur ab, was sie tun, aber nicht die Menschen. Denn wenn Gott sich daraus sogar Mitarbeiter berufen will, ja, dann wollen wir doch nicht gegen den lebendigen Gott stehen. Dann wollen wir doch nicht gegen ihn kämpfen und sagen, die hast du nicht zu nehmen. Ja, wir haben gelesen hier in dem Vers 7, ich will ihr Blut von ihrem Munde tun, also das, was sie jetzt tun, und ihre Gräuel will ich wegtun von ihren Zähnen, dass sie auch sollen unserem Gott überbleiben, dass sie werden wie Fürsten in Juda. In einer anderen Übersetzung, wie ein Stamm Judas, ein Stamm Israels sollen sie werden. Und Ekron, wie die Jebusiter, sagt, dass sie sogar zu Jerusalem wohnen. Also die werden gar nicht, wie wir das so gerne hätten, alle nur rausgeschmissen und möglicherweise vertilgt. Nein, Gott will sie für sich gewinnen und für sich einsetzen. Das ist das Ziel und darum brauchen wir uns auch nicht an ihnen zu ereifern. Eine kurze Rückfrage, wer sind denn eigentlich die Palästinenser? Der Gazastreifen war ja immer von den Philistern besetzt, von den Philistern. Und die Philister sind abstammend aus Ägypten. 1. Mose 10 können wir das lesen, Vers 6, 13 bis 14. Und zwar ein Sohn von Mizraim war das, da kamen dann die Kasluiter her und davon die Philister. Die haben dieses, daher heißt es Palästina. Der Name Palästina kommt von Philistina. Es ist sozusagen ja ein Spottname gegen Israel, weil man sagt, euch gehört das Land nicht, sondern es gehört den Palästinensern bzw. Philistinern, die es von früh an besessen haben. Da sind die fünf Städte, Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gat, Ekron. Und da kam aus Gat ja auch der Goliath, der gegen David gekämpft hat, 1. Samuel 17, 31, und besiegt wurde. Da wurde schon deutlich, dass Gott seine Hand darauf legt. Warum machten die Philister und auch heute die Palästinenser, die ja auch ein Mischmasch sind aus Jordanien und auch von den Ismaeliten, warum machten sie ihren Anspruch geltend, dort zu wohnen? Weil sie in einer gewissen Verwandtschaft stehen. Die Verwandtschaftskriege sind immer die schlimmsten. Der Bruderkrieg ist immer der schlimmste. Deswegen sind die größten Feinde, die sich aufmachen Israels, sind die Syrer. Weil sie die nächste Verwandtschaft haben. Die Syrer kommen von Nahor, dem Bruder Abraham. Und die Israeliten selber sagen, in allen Kriegen war keiner so grausam wie die Syrer. Keiner so grausam. Sie haben sich regelrecht erschrocken vor der grausamen Art der Syrer. Bruderkriege sind immer die schlimmsten. Und hier werden Ansprüche geltend gemacht, dass zum Beispiel die Ismaeliten, das ist ja eine Verwandtschaft zwischen Abraham und den Ägyptern, also durch die Magd von Sarah, Hagar, und die sagen, wir haben auch ein Anrecht, dort zu wohnen. Sie haben ja Verheißung bekommen. In 1. Mose 25, 12 steht ja, da sollen auch 12 Fürsten aus ihnen kommen. Ja? Sie wurden ja also nicht gänzlich verworfen. Nein, Gott hat sie auch gesegnet. Aber nicht mit dem Anspruch, seine Diener im Lande Israel zu sein. Der heutige Gazastreifen und die Westbank sind also Gebiete der modernen Philister und der Ismaeliter. Beide Völker stellen also diesen Verwandtschaftsanspruch. Denn die Ismaeliter sind ja aus der Nachkommenschaft, zum Beispiel auch von der Ketura, sind aus Saudi-Arabien Nachkommen gewachsen, die auch in Israel Anrecht suchen. Und die Ismaeliter eben, wie ich schon gesagt habe, über den Verbund mit der Hagar. Wir gehören zu euch. Aber Gott wählt die Berufung selber aus, wer welches Amt zu führen hat. Wer der Erste und wer der Zweite und wer der Dritte und wer der Letzte ist. Und darum gibt es also diesen Konflikt, des Gebietsansprüche. Gott segnet aber diese Ansprüche nicht, das haben wir gesehen, bevor Israel das zurückkam, das Land einnahm, hat er nicht gesegnet, was die modernen Ismaeliten oder Philister dort versuchten in dem Land. Das Land blieb brach liegen, man konnte nichts damit anfassen, die Wüste schritt voran. Gott bestätigt seine Verheißung nur da, wo er auch die Berufung zuvor ausgesprochen hat für bestimmte Völker, für bestimmte Menschen. Nicht jeder kann jedes Amt ausführen. Darum steht im Neuen Testament, niemand greife in ein fremdes Amt. Was er nicht bekommen hat, das soll er auch nicht versuchen zu tun. Aber was er bekommen hat, darin wird er gefordert, ob er es getan hat und dass er es tun soll. Ist also das Gerangel heute noch in dieser Zeit, damals schon und immer wieder neu und heute eben sehr sichtbar, das Gerangel zwischen den Werdegängen Israels, dem Reiche Gottes und den feindlich gesinnten, vom Satan gesteuerten Völkern, die Gottes Werk verhindern wollen. Aber nach dem Gericht, und das soll hier schon gesagt werden, das war ja alles Zukunft und ist für uns ja auch ein bisschen Zukunft noch, aber viel mehr damals im Volk Israel, was aus Babel zurückkehrte. Nach dem Gericht über diese feindlichen Handlungen werden sie zu einem gemeinsamen Völkerfrieden, und zwar zu einem echten Frieden kommen. Zu einem gemeinsamen Völkerfrieden. Der Völkerfriede, der heute angestrebt wird durch Gespräche und Verhandlungen, wird kein Friede sein, der hält. Er wird wieder brechen. Er wird zum Gegeneinander kommen. Aber den Frieden, den Gott durch die Gerichte herbeiführt, der wird halten. So lesen wir schon im Propheten Jesaja, Kapitel 19, eine wunderbare Schau in die Zukunft, was dort im Nahen Osten geschehen wird. Ab Vers 23. Zu dieser Zeit, wenn also der Herr die Gerichte über die feindlich gesinnten Nationen gehen lässt, um sie für sich zu gewinnen, zu dieser Zeit wird dann eine Bahn sein von Ägypten nach Assyrien. Genau da, wo die feindlichen Kräfte herkommen als Zange und Israel hindern wollen am Werk des Herrn. Dort wird eine Bahn sein von Assyrien bis nach Ägypten und die Ägypter und die Assyrer kommen und die Ägypter samt den Assyrern werden Gott dienen. Diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs werden sie dienen. Zu der Zeit wird Israel selbst dritt, also dritt im Verbunde mit den Ägyptern, mit den Assyrern, das ist das ganze Nordreich, ein Segen werden, mitten auf Erden. Und wir merken allein bei diesem Satz, den wir lesen, wenn wir ihn im Glauben wahrnehmen, können wir ganz entspannt sein im Blick auf die gegenwärtige Situation, weil wir das Ziel schon kennen. Und das Ziel wird erreicht durch Gottes Hand. Ja, wenn es erreicht wird, dann können wir ja getrost unserem Auftrag nachgehen. Brauchen wir uns ja gar nicht mehr eifern an dem, was da noch zu sehen ist. Dann können wir doch gelöst sein. Und das war der Zuspruch, der damals Israel schon gegeben war. Ich werde damit fertig mit den Feinden. Kümmert ihr euch nur um euren Auftrag. Dann seid ihr auf der richtigen Seite. Sie werden also aktive Friedensbringer werden. Sie werden mit dem Friedefürsten vereint, sich senden lassen sogar mit der Botschaft, er ist der Friedefürst. Können wir uns heute noch gar nicht vorstellen.
Vers 19.
Ja, Jesaja 19, ab Vers
23.
Ja, bis 23, ab Vers 23. Bis 25.
Unvorstellbar
und doch wahr. Der Herr selbst wird sein Haus schützen. In Israel versuchen ja auch immer sehr strenggläubige Juden ständig den Grundstein zu legen für den Tempelbau. Scheitert. Sie haben es schon dreimal versucht. Aber es kommt nicht zum Vollzug, weil es erst dann stattfindet, wenn Gott es genau zeitgenau zulässt. Wir können das Werk des Herrn nie beschleunigen und wir können es auch nicht verhindern. Das muss uns auch persönlich so wichtig werden. Wir haben kein Potenzial in der Hand, um Gottes Werk zu beschleunigen. Gott selbst hat seinen Zeitplan. Er arbeitet mit uns oder auch ohne uns mit anderen und er geht schrittweise voran. Er schützt sein Haus selbst. Er lässt es zu der Zeit aufbauen, wenn er es für richtig hält. Der Vers 8, den wir gelesen haben, der weist auf die drohende Gefahr, die ja noch vor dem damaligen Volk Israel stand, durch Alexander den Großen hin, der 150 Jahre später sein Weltreich aufrichtete und bis nach Jerusalem ausdehnen wollte. Und Alexander der Große, der nach der Schlacht bei Issos ja die umliegenden Städte von Jerusalem einnahm, konnte aber doch letztlich Jerusalem selbst nicht einnehmen. Nicht einnehmen. Gott schützt sein Haus. Das heißt, der zweite Tempel, der dort gebaut wurde, wurde von Gott selbst bewahrt. Das will der Herr sagen. Ihr müsst auch nicht die Aufpasser sein. Ich passe auf. Ich stelle euch zwar hin, dann gut, für die anderen sieht es aus, als ob ihr aufpasst. Aber ich passe eigentlich auf. Ihr seid quasi nur die Statisten, die dorthin gestellt sind, als optisches Zeichen, dass ich aufpasse, will der Herr sagen. Somit konnte also Alexander der Große, der vorhatte, Jerusalem zu vereinnahmen, diese Stadt nicht einnehmen. Gott hat gesagt, ich selbst werde eine Mauer um meinen Tempel, um das Haus sein. Aber noch weiter in die Zukunft sollte diese Aussage Tragkraft haben, nämlich auf das messianische Reich hin, wo alle Herrschaft dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren untertan sein muss, nämlich Jesus Christus. Er wird selbst auf sein Haus, auf die Offenbarungsstätte seines Willens Acht haben. Er wird die Stadt beschützen, er wird das Land beschützen, er wird aufpassen, dass sein Werk des Friedens durch niemand gestört wird. Jerusalem hat also Zukunft, weil der Friedefürst kommt und Frieden für alle bringt. Für alle bringt. Durch das Gericht, um es nochmal zu wiederholen, wird er den Frieden auch für die Nationen bringen. Jesaja 2, Vers 4, lesen wir das auch schon angekündigt. Er wird richten, nicht? Also hier kommt wieder das Wort richten zuerst. Er wird richten unter den Heiden, strafen viele Völker, Konsequenz daraus. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Das heißt, er wird sie nicht richten und vernichten, sondern das Gericht dazu dienen lassen, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Das tut der Herr auch in unserem persönlichen Leben. Er wird auch unsere persönlichen Feinde in der Gestalt der Anfechtung, der Lebenssituation, die uns aufhalten wollen, richten und wird sie nie mehr zum Zuge kommen lassen. Wir werden im gänzlichen Frieden leben, wenn wir eingehen in das himmlische Reich. Und Israel wird im gänzlichen Frieden leben, wenn es eingeht in das irdische Friedensreich. Gott steht über allem. Jesus Christus ist der Herrscher über allem. Denn er wird nicht nur in Epheser 2 beschrieben als der, der den Frieden gemacht hat am Kreuz, sondern er ist und bleibt auch der Friede Fürst in der ganzen Welt. Es geht nicht nur um den persönlichen Frieden in unserem Herzen, sondern es geht um den Frieden über das Besitztum Gottes. Die ganze Welt gehört ihm, keinem anderen. Alles hat er geschaffen, sein Eigentum. Das gibt er keinem anderen. Das überlässt er keinem anderen. Er stellt Anspruch auf sein Besitz. Und darum ist Jesus auch der Friedefürst über die ganze Welt. Und er wird es tun. Und Israel sollte ermutigt werden, diese kleinen Schritte des Glaubens im Blick auf das, dass Gott alles andere regelt, voranzuschreiten. Und wir sind auch ermutigt, dies zu tun, weil wir wissen, der Herr kommt wieder und er wird alles zurechtbringen. Nicht der Antichrist hat das letzte Wort, sondern Christus hat das letzte Wort. Amen.